Willkommen zum Innovation Booster Podcast von Consider Funding. In diesem Podcast dreht sich alles um Förderprogramme für Innovationen in Unternehmen. Herzlich willkommen zum Innovation Booster Podcast. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch, denn unser Gast ist Nils Löwe, der Gründer von Lionizers. Nils ist nicht nur ein erfahrener Unternehmer, sondern auch ein echtes Vorbild, wenn es um den strategischen Einsatz von Fördermitteln geht. In dieser Folge teilt er mit uns, wie er für sein Unternehmen Förderungen auf verschiedenen Ebenen, national und auf EU-Ebene, organisiert hat, welche Herausforderungen dabei aufgetreten sind und welche Chancen sich daraus ergeben haben. Nils gibt uns Einblicke in die Welt von Lionizers, einem Unternehmen, das auf die Digitalisierung und Optimierung von Prozessen spezialisiert ist. Er erzählt, wie er mit Hilfe von Fördermitteln innovative Projekte vorantreibt und wie diese Mittel ihm geholfen haben, das Wachstum seines Unternehmens nachhaltig zu sichern. Dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund und spricht auch offen darüber, wo es nicht immer reibungslos lief. Sein ehrlicher Blick auf die Realität hinter Fördermitteln macht diese Folge unglaublich wertvoll für alle, die sich für Innovationsfinanzierung interessieren. Freut euch auf eine inspirierende Reise durch die Welt der Innovationsförderung, gespickt mit spannenden Anekdoten, ehrlichen Erfahrungen und praktischen Tipps. Hört rein und lasst euch von Nils Geschichte motivieren. Eine neue Folge Innovation Booster Podcast. Hallo Tobi.
Hallo Christopher.
Und hallo Nils. Wir haben heute wie jedes Mal einen besonderen Gast, aber diesmal einen wirklich ganz besonderen Gast. Und was Nils so besonders macht, was viele, viele Punkte sind. Aber ich glaube, die wesentlichen, die uns auch verbinden, die werden im Laufe des Gesprächs sehr schön klar werden. Ich freue mich auf unser Gespräch, freue mich auch selber wieder mehr über dich und die aktuellen Entwicklungen zu lernen und würde dir gern direkt den Ball zuspielen. Nils, magst du dich vorstellen? Wer bist du? Woher kommst du? Was hast du schon alles gemacht? Was machst du jetzt? Wie bist du dahin gekommen? Erzähl mal gerne.
Ja, sehr gern. Vielen Dank. Hallo Christopher, hallo Tobi. Ich bin froh, endlich wieder einen Podcast aufnehmen zu können. Das ist eine Weile her. Ja, wo fange ich an? Ich bin Nils Löwe. Ich bin Gründer mittlerweile mehrerer Unternehmen. Christophers und meine Geschichte geht schon vor fast 20 Jahre zurück, würde ich sagen. Als ich aus dem Studium der technischen Informatik heraus ungefähr gleichzeitig mit Christopher in dem Unternehmen anfing, in dem er Business Manager war und ich Softwareentwickler und Christopher die Projekte ranschleppen musste, die ich dann umsetzen durfte. Das war eine tolle Zeit, also ich denke da sehr gerne dran zurück. Das war ein tolles Team, super Berufseinstieg. Ein weiterer Kontaktpunkt kam, als ich meinen Podcast gestartet habe. Das ist 8-9 Jahre her. Der ruht jetzt leider gerade, aber Christopher war der erste Gast, den ich interviewt habe.
Hatte er damals das Unternehmen schon, also Consider It schon, oder war das sogar noch davor?
Nee, das war gerade der Gründungsmoment.
Ach, krass, spannend.
Darüber haben wir im Wesentlichen auch gesprochen, ja. War eine coole Folge, ja.
Ja, über Tonqualität müssen wir heute nicht reden. Das, wir nehmen das zur Kenntnis, dass es ein tolles Gespräch war und über mich, wer bin ich, was mache ich? Ich habe schon gesagt, ich bin Softwareentwickler, ich habe einige Jahre als angestellter Softwareentwickler gearbeitet, ich habe erst so Embedded-Zeug gemacht, sicherheitskritische Sachen, fliegendes Gerät. Wollte dann irgendwann auch die moderne Welt kennenlernen, habe dann angefangen, mich mit dieser ganzen agilen Entwicklung, mit dem Startup-Umfeld, mit ja, einfach modernen Web-Technologien zu befassen. Und für mich stand schon mit dem Einstieg, nee, mit dem Ausstieg aus dem aus dem Schuldasein damals fest, ich werde irgendwann selbstständig sein. Also ich habe in meiner Abi-Zeitung geschrieben, was wird mal aus mir? Ich werde selbstständig werden. Kann man nachlesen. mittlerweile Jahrzehnte her. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe aus dem letzten Job, in dem ich angestellt war, heraus als Freiberufler zunächst mich selbstständig gemacht. Habe das immer als Übergangslösung akzeptiert. Wollte also nie Freiberufler ewig werden. Habe dadurch angefangen zu netzwerken und tolle Menschen kennenzulernen. Die erste, ich sag mal, echte Firma, über die es sich lohnt zu reden, habe ich mit meiner Frau gemeinsam gegründet, die Lionizers. Existiert auch heute noch, in der Funktion sitze ich hier auch wahrscheinlich. wir sind
bei einer Hochzeit war ich auch, merke ich gerade. Also
stimmt, ja genau, 15. Hochzeitstag war dies Jahr.
Sehr schön, gratuliere. Genau.
Ja, ich fühle mich alt, wenn ich das jetzt so erzähle. Eigentlich, ich bin gar nicht alt.
Nee.
Genau, ja, was tun wir? Wir sind ein Softwareentwicklungsdienstleistungsunternehmen. Wir entwickeln Individualsoftware. Das ist erstmal ein weites Feld. Wir haben den Schwerpunkt Prozesse digitalisieren, Prozesse optimieren, Abläufe automatisieren für B2B-Mittelstandsunternehmen. Das ist so immer noch sehr breit, aber das Beste, was uns bisher eingefallen ist. Da drin steckt ganz viel Innovation. Das ist jetzt nicht Innovation, die wir machen, sondern das ist Innovation, die wir helfen, unseren Kunden umzusetzen. Gerade der deutsche Mittelstand hat ja einfach wahnsinnig spannende Geschichten zu erzählen und wahnsinnig tolle Erfindungen und Prozesse und Wissen. Gleichzeitig ist das mit der Digitalisierung an vielen Stellen noch nicht so weit, wie man das erwarten würde. Und da kommen wir oft ins Spiel und helfen dann dabei, dieses super tiefe Erfahrungswissen, das da besteht, in digitale, optimierbare, automatisierbare Prozesse zu bringen. Die Gründe sind im Einzelfall ganz vielfältig. Im konkreten Fall gibt es in der Regel so 2, 3 Auslöser. Ganz oft ist es der Fachkräftemangel, dass da Key Know-how in Rente, in Ruhestand geht und es entweder überhaupt gar keinen Bewerber gibt, die das aufgreifen könnten, oder aber die Zeit für eine Wissensübergabe gar nicht reicht. So, das heißt, es ist total notwendig, dieses Wissen erstmal irgendwie in automatisierbare Prozesse zu bringen. Und dann kann man da neue Leute raufsetzen. Kann ich gerne nachher Geschichten erzählen, was das konkret heißt. Das geht bestimmt jetzt zu weit in der Einleitung. Was seitdem noch passiert ist, also das Unternehmen ist jetzt 8 Jahre alt. Wir haben damals vor allen Dingen gegründet, meine Frau ist auch Softwareentwicklerin, wollte aus ihrer ersten Elternzeit in Teilzeit zurück in den Job. Da hat sich der Arbeitgeber so ein bisschen gesperrt und dann haben wir gesagt, das können wir besser. Und dann haben wir gegründet, eher so aus so einer Trotzreaktion raus, mit 1.000 Euro UG auf dem Sofa und gesagt, wir gucken mal, was passiert. Das ist dann irgendwie organisch gut gewachsen. Wir sind jetzt knapp 20 Leute. Die letzten 3 Jahre waren eher das Niveau halten. Die Jahre davor sind wir wirklich gut aus dem, ja, ohne, zu dem Zeitpunkt ohne Fördermittel und auch ohne, also ohne Investoren, ohne was gewachsen. Wir haben mehrere Startups mitgegründet. Eins davon lohnt sich zu erzählen. Auch relativ früh, das bin ich über einen gemeinsamen Bekannten an einen super spannenden Mitgründer gekommen. Wir sollten anfangs, ich sag mal in Anführungszeichen, nur der Entwicklungsdienstleister sein. Wir haben da ein MVP geplant. In dem Moment, wie so eine Startup-Geschichte aussieht, hatten wir auch was ganz anderes vor, als wir heute tun. Damals wollten wir eine smarte Alarmanlage für den europäischen Markt entwickeln, bis wir dann gemerkt haben, dass das hier gar keinen interessiert. Das ist auch 7 Jahre her mittlerweile. Damals gab es den Markt nicht. Also wir sind in der Mönckebergstraße rumgelaufen und haben Leute befragt und da kam dann raus, ja, eingebrochen wurde schon mal. Nee, gemacht haben wir nichts. Ergab sich dann, dass dieser Mitgründer Familie in Südafrika hat. Er war dann auf Familienbesuch da unten und sein Onkel hat gesagt, ja, mach das doch hier. Und dann haben wir das Modell erst einen Schritt weiter gedreht und haben gesagt, wir machen ein mobiles Paniksystem. Da unten gibt es wahnsinnig viele kleine private Sicherheitsdienste. Wenn ich mein Haus bewachen lassen will, ist das einfach. Das ist so wie Strom- oder Gasvertrag abschließen, hat man auch Sicherheit. Wenn ich unterwegs bin, weiß ich aber nicht, wen ich rufen soll. Und da haben wir quasi Uber für Sicherheit draus gemacht und hatten ein kleines IoT-Device entwickelt, so einen mobilen Panikknopf, mit dem ich wo auch immer drücken konnte. Und dann kam der nächstgelegene Sicherheitsdienstleister. Hat okay genug funktioniert bis zu dem Moment, als die Pandemie einsetzte. Dann war keiner mehr draußen. Die Südafrikaner haben das auch wirklich ernst gemeint mit dem Lockdown. Da war hier oben noch echt Kindergarten. Damit war dieses Geschäftsmodell über Nacht tot. Wir haben es dann aber geschafft, durch Kommunikation, glückliche Fügung, dass uns Sicherheitsdienste gesagt haben, das, was ihr da macht, diese Software, für die ihr uns auch noch Geld gebt, dass wir sie benutzen und Response leisten dürfen. Wenn ihr das schafft, unsere stationären Alarmanlagen aus der Steinzeit da anzuschließen, würden wir euch gerne bezahlen, dass wir eure cloudbasierte Sicherheitsleitstelle nutzen dürfen. Das hat dann Seon ist investorenfinanziert. Unsere Gesellschafter bewogen uns nochmal eine Runde Geld nachzugeben. Wir haben es dann geschafft, Alarmsysteme wirklich von hochmodern, cloudbasiert API bis hin zu Funkempfänger 80er-Jahre-Technik mit seriellen Schnittstellen.
Und das alles an eine Software angeschlossen?
Genau, das ist unsere Cloud-Lösung. Und wir haben es jetzt da tatsächlich geschafft, sind wir wieder bei Prozessdigitalisierung, die komplette Alarmkette zu digitalisieren. Vorher, also die Wettbewerber, die wir da haben, das ist alles alte On-Premise-Software, die auf alten Windows-Servern läuft. Sieht auch genauso aus, wie man sich das jetzt vorstellen mag. Mag keiner, es gab nur keine Alternative. Heißt aber auch, da sitzt irgendein Mensch an einem Rechner, der ruft dann mit einem Telefon den Kunden an und der nimmt dann sein Funkgerät und fragt in den Äther, wer ist eigentlich gerade da in der Nähe. Wir haben zum einen eine Mobile-App gebaut für die Endnutzer. Die werden informiert, dass deren Alarmanlage losgegangen ist. Wir reden da über 99,x% Fehlalarme. Das ist also ein Wahnsinnspotenzial, das da liegt, diese Fehlalarme. Und wenn es nur zu halbieren ist. Und zum anderen haben wir eine zweite Mobile-App gebaut für die Responder. Das heißt, die Einsatzstellen, die sehen, wer ist wo. Und die können direkt Autodispatch oder manuelles Dispatch auf die App machen. Die Einsatzkraft hat sämtliche Informationen über den Haushalt, ist da ein Hund, wie ist der Code fürs Tor und so weiter. Das heißt, wir kriegen die durchschnittliche Einsatzzeit um mehr als eine Minute reduziert. Und das kann die Minute sein, die Leben oder Tod entscheidet.
Und, wie viele Leben habt ihr schon gerettet?
Ja, das... Also ich weiß von ein paar dokumentierten, aber wie viele undokumentierte, weiß ich nicht.
Okay. Krass.
So, und dazu, das war jetzt nicht der primäre Zweck, aber dadurch, dass die halt sehen, wo ihre Einsatzkräfte sind und wirklich den bestkürzest entferntesten Responder senden können, sehen wir bei Firmen, die auf unser System setzen, dass die bis zu 30% Benzin und Diesel einsparen. So, und die werfen niemanden raus, die reduzieren nicht Personal, also das ist nicht so böses, kapitalistisches auf Kosten der Armen. Das ist einfach nur Effizienzverbesserung, weil wir diese Kette von A bis Z durch digitalisiert haben. Jetzt habe ich ganz schön lange geredet, ihr müsst mich unterbrechen. Ich bin zwar ein Nerd,
ja, es ist so eine spannende Geschichte. Eine Frage, die ich gerne stellen würde, ist folgende. Ich kann mich erinnern, ich saß ja mal bei euch in der Harburger Schlossstraße, aber ich glaube, es war dann danach in einem größeren Büro schon. Da saß ich bei euch in einem Meeting oder was, vielleicht sogar die Küche. Und du hast mir erzählt, ja, also ihr kehrt jetzt einfach den Klimaschutz um. Und ich weiß noch, dann saß ich, glaube ich, 2 Minuten mit offenem Mund da und dachte mir so, what the fuck? Das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Wie ist es damit, wie steht's darum? Und wie kamt ihr überhaupt drauf?
Ja.
Und wie hängt das zusammen mit Alarmsystemen in Afrika?
Ja, gut, die Story, ja, genau. Aber erzähl gerne mal, das ist cool.
Ja, es gibt einen Zusammenhang, wenn ihr aus dem Fenster guckt, den Klimawandel haben wir noch nicht umgekehrt. Also, der Urauslöser geht bestimmt 20 Jahre zurück, als meine Frau und ich unseren allerersten gemeinsamen Urlaub, da waren wir beide noch Student, hatten. Da haben wir, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also wir hatten einen Moment, in dem wir das Gefühl hatten, uns wurde gesagt, ihr müsst etwas Wichtiges tun. Das bewegt uns seitdem. Das ist ein Antrieb. Was das genau heißt, ist bis heute offen. Es heißt aber definitiv für uns, wir wollen nicht einfach nur irgendwie ein Unternehmen gründen, um irgendwie ein Unternehmen zu haben und möglichst reich, möglichst früh aufhören zu arbeiten. Also heute wird das ja immer neudeutsch Impact genannt, die Suche nach Impact und die Suche nach Sinn, die ist tief in uns verankert, in dem, was wir tun. Das ist jetzt auch nichts, was uns besonders auszeichnet. Die Suche nach dem Sinn des Lebens ist auch schon so alt wie die Menschen. Wir haben einfach nur von Anfang an versucht, uns zu fragen, was heißt denn für uns Impact? So, und da kam zum Beispiel diese Seon-Gründung mit, weil wir gesagt haben, wir sind jetzt erstmal, wir haben eine UG gegründet, wir haben eine 400-Euro-Kraft eingestellt. wir gucken, was kommt. Ob das klappt oder nicht, kann keiner vorher sagen. Keiner von uns hat vorher ein Unternehmen geführt, keiner von uns hat Leute eingestellt. Wir sind da relativ treu doof rangegangen und haben gesagt, wir gucken mal, was kommt. Dann haben wir aber gesagt, und gleichzeitig versuchen wir unterwegs rauszufinden, was kann denn Impact sein? Und dann kam unter anderem diese Seon-Gründung und wir haben gesagt, cool, Alarmanlagen und Menschenleben retten. Also wenn das kein Impact ist, was dann? Mhm. Das motiviert mich auch heute noch jeden Tag. Also ich bin mittlerweile auch Mitgeschäftsführer von Seon und wir sind da auch Stück für Stück immer größer eingestiegen. Es ist nicht mehr nur ein Projekt von damals, sondern es ist mein zweiter Vollzeitjob, neben weiteren. Und dann, um auf die Klimawandelfrage zu kommen, dann kam die Pandemie. Wir sind irgendwie gewachsen als Dienstleistungsunternehmen. Wir haben neue Kunden gewonnen, aber ich habe immer nach der Positionierung gesucht. Als Softwareentwickler sind wir nicht allein da draußen und wenn man nur über Preis geht, dann konkurrieren wir mit Osteuropa, mit Fernost, mit überall, wo die Arbeitskosten günstiger sind als bei uns. Und dann kam dazu, bis zur Pandemie haben wir sehr regional gearbeitet mit dem Argument, wir können uns in die Augen sehen, wir können an einem Tisch sitzen. Da gab es ja auch diese ganzen Miro-Boards und digitalen Kommunikationsmittel. Es gab sie zwar, aber nicht alle waren fit. So, das heißt, dieses Regionale war eine Stärke. Das war mit der Pandemie auch auf einmal dahin. Das heißt, wir waren erstens sowieso schon lange auf der Suche nach Sinn und Impact. Zweitens waren wir zumindest schon 3,5 Jahre auf der Suche nach einer wirklich scharfen, guten Positionierung. Und dann kam die Pandemie. Und dann haben wir uns nochmal sehr intensiv mit uns selbst, mit unseren Kunden, mit unseren Mitarbeitenden und mit der unklaren Zukunftslage auseinandergesetzt und haben uns gefragt, was ist denn das, was uns wirklich im tiefsten Herzen antreibt? Und auch, was ist denn, wenn wir es bis zu Ende denken, was ist das eine große Problem? Und was können wir eigentlich? So, und wir sind drauf gekommen, wir können Software entwickeln. Wir können also wirklich auf den Punkt Probleme lösen. Wir haben bis heute das Problem, wir haben nicht das eine Standardproblem, das wir lösen. Wir kennen uns in ganz vielen Branchen einigermaßen aus. Wir sind nicht Experten für eine Branche. Das ist aber auch eine Stärke. Wir können Wissen von dem einen Projekt in der Logistik auf eine Auftragserfassung in der Zahntechnik übertragen. Kann man als Vorteil verwenden. Was ist das große Problem unserer Zeit? Ich persönlich sehe den Klimawandel als heutzutage eins der großen Probleme unserer Zeit. Und vor allen Dingen sehe ich das als Riesenchance, dass die Digitalisierung tatsächlich ein Riesenhebel dagegen ist. Es ist zweischneidig, Digitalisierung und gerade jetzt mit den AI-Entwicklungen der letzten 18 bis 24 Monate ist das nochmal wichtiger geworden. Digitalisierung hat einen unfassbaren Fußabdruck, wenn man es falsch macht und wenn man es unreflektiert nutzt. Das heißt, alleine da mit einem guten Augenmaß ranzugehen und Entwicklung und Betrieb gut zu machen, kann schon einen Einfluss haben. Damit werden wir allein den Klimawandel nicht lösen, aber das habe ich, also den Anspruch habe ich auch nicht, dass ich allein die Welt rette. wir versuchen nur zu gucken, wo haben wir einen Hebel. Also jeder hat einen Hebel und wir suchen nach unserem. Mhm. Und gleichzeitig ist aber der Einsatz von Digitalisierung, wenn ich, da sind wir wieder bei Digitalisierung von Prozessen im Mittelstand, wenn ich energieintensive oder materialintensive Prozesse nehme und die sind bisher nicht digitalisiert, dann ist das irgendwie Bauchgefühl. Und also ein ziemlich cooles Zitat, das ein Podcast-Gast in meinem Podcast damals gesagt hat, ist, geh nicht mit einem Bauchgefühl in einen Datenfight. Also geh nicht mit einem Messer in eine Schießerei. Und ja, das ist ja die tolle Stärke der Digitalisierung. In dem Moment, wo ich anfange, Daten zu sammeln, dann kann ich echte, fundierte Entscheidungen treffen. Und zwar datenbasiert und Daten lügen nicht. Also ich kann mit Daten lügen, aber wenn ich es gut mache, sollten Daten.
Ja, wenn ich mir überlege, ich war in der Mittagspause bei McDonald's und ungefähr 3 Minuten, bevor mein Essen wirklich fertig war, haben die meine Nummer auf die Seite Bestellung abholen geschoben. Da haben die Daten am Schluss dann doch so ein bisschen gelogen. Nein. Nein, ich weiß nur, was du meinst. Ich bin auch ein unglaublicher Fan davon, Prozesse zu digitalisieren und Daten zu erfassen. So ein bisschen zum Leidwesen von Christopher.
Nein.
Aber vielleicht ein, zwei letzte Sätze, um das abzuschließen. Also wir haben dann 2020, 2021, also wirklich sehr stark auf das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung, Klimawandel bekämpfen mit Digitalisierung richtig gemacht. Also haben wir super krass vor uns hergetragen. Wir haben den Podcast dann auch von Wege der Digitalisierung auf Software for Future umgebrandet und verschärft, also schärfer positioniert. Leider muss ich jetzt sagen, interessiert das da draußen keine Sau. Das ist total traurig, ist aber dann mein unternehmerisches Learning gewesen. Also wir haben wirklich keinen Blumentopf gewonnen mit dieser Positionierung, dass wir Unternehmen dabei helfen, nachhaltiger zu werden. Es gibt viele Standardprobleme. Es gibt dieses ESG-Reporting, das jetzt immer mehr Unternehmen betrifft. Wir haben das Lieferkettengesetz und so weiter und so fort. Also es gibt da viele Standardprobleme, die Beratungshäuser und spezialisierte Toolanbieter lösen. Das ist aber nichts, wo man Individualsoftware und damit uns braucht. Wenn man diese ersten Schritte gemacht hat, kann man dann jemanden wie uns, gerne uns, dazu holen, um dann Prozesse zu digitalisieren und zu optimieren. Aber die Kernmotivation ist, zumindest mit den vielen, vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, nicht Nachhaltigkeit, sondern Nachhaltigkeit gerne als Byproduct. So, und deswegen fokussieren wir jetzt in unserer Kommunikation, in allem, was wir so da draußen treiben, auf Innovation, auf Digitalisierung, auf Effizienzverbesserung. Mhm. Unser Kernantrieb ist immer noch, dass wir dadurch Unternehmen nachhaltiger machen. Ja. Aber das verraten wir im zweiten Gespräch. Wir gehen damit nicht ins erste Gespräch.
Okay. Spannend. Also auf der einen Seite denke ich mir ein bisschen eine traurige Erkenntnis, aber auch ehrlich und transparent dargestellt. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, das kann doch nicht sein, sondern naja, es ist die Realität, in der wir leben. Ich glaube, solange Nachhaltigkeit nicht gleichbedeutend ist mit Wirtschaftlichkeit, also es muss sich nachhaltig zu sein, muss sich auch wirtschaftlich lohnen. Dafür muss der Staat das ein oder andere an Rahmenbedingungen noch schaffen oder wir müssen es als Gesellschaft hinkriegen, auch mit staatlicher Unterstützung. Dann wird sich das ganz schnell drehen, diese ESG-Reportings und so sind ja Beiträge in die Richtung, dass das auch noch stärker in den Fokus rückt.
Ja.
Aber danke für diese offene Darstellung. Bevor wir vielleicht die Überleitung so in Richtung auch Fördermittel machen, du hattest vorher eingeflochten so ein, zwei Anekdoten oder Beispiele aus eurem Geschäft, Digitalisierung, Prozessautomatisierung oder so. Also um sich noch besser vorstellen zu können, was macht ihr so, unter Anführungszeichen typischerweise, auch wenn es den typischen Fall ja dann eigentlich per se nicht geben kann. Aber zwei Anekdoten wären wahnsinnig schön, wenn du vielleicht teilen könntest mit
uns. Ja, gerne. Also stopp mich, sonst höre ich nie auf. Aber ja, also unser ganzes Wirken lebt von Geschichten, weil es halt jedes Unternehmen ist einzigartig, jedes Problem, das wir lösen, ist einzigartig. Also ein Beispiel, das, glaube ich, ganz gut übertragbar ist. Wir haben mal was gebaut. Ich muss immer so ein bisschen aufpassen, NDA und so weiter. Ich versuche das vage genug zu halten. Also ein Werkzeugmaschinenbauer, die so Spezialwerkzeuge machen. Jedes Mal, wenn die für die Automobilindustrie ihr Spezialwerkzeug bestellt, konzipiert, gebaut haben, gibt es am Ende Abnahmetests. Und da muss über x Materialproben hinweg dann nachgewiesen werden, dass dieses Werkzeug genau die Qualitätsansprüche erfüllt. Also dieses Material auf diese Weise gehärtet oder was auch immer. In diesem Unternehmen, die machen das seit Jahrzehnten, die sind da Weltmarktführer und wahrscheinlich gibt es auch nur genau die oder vielleicht noch einen zweiten, haben die einen Prüfingenieur, der seit Jahrzehnten da arbeitet und der bekommt dann dieses Werkzeug mit den Spezifikationen auf den Tisch und soll einmal nachweisen, dass das wirklich so ist. Und dann, beziehungsweise dann muss die Maschine, in der das Werkzeug benutzt wird, immer noch parametriert werden und er muss im Prinzip die Parameter rauskitzeln, damit diese Qualitätsstufe erreicht wird. Das macht er nach all diesen Jahrzehnten aus einer Intuition raus. Das wird auch alles auf ein Blatt Papier geschrieben und das wird in den Ordner geheftet und ins Regal gestellt und dann vergessen. Aber in dem Moment, Papier in einem Ordner im Schrank ist halt erstmal nicht hilfreich. So. Es war absehbar, dass dieser Mensch irgendwann in Ruhestand gehen wird. Und die Frage war, wie kriegt man es hin, irgendwen anders so einzuarbeiten, dass der auch in nur annähernd der Zeit diese Parameter raustüftelt. Und da war die Digitalisierung zu sagen, im allerersten Schritt stellen wir dem einfach nur ein Tablet hin und anstatt, dass der seine Dinge auf einen Zettel schreibt, während er seine Tests reinmacht, trägt er das in die App ein. Und ich weiß nicht genau, ob sie es umgesetzt haben. Die Idee war auch, irgendeinen armen Werkstudenten zu nehmen und nochmal 10.000 Ordner der Vergangenheit eintippen zu lassen. Aber erstmal einfach nur die Daten parallel aufnehmen, um dann im nächsten Schritt sagen zu können, ich habe hier ein Werkzeug, ich habe folgendes Metall, ich möchte folgenden Härtegrad erreichen. Und dann ist AI zu hoch gegriffen, Machine Learning Ansätze zu nehmen und zu sagen, wir hatten schon mal was Ähnliches, fang nochmal damit an. Also einfach nur diesen Default sauber zu setzen. So, und das hat Nachhaltigkeitseffekte, weil du weniger Verschnitt und Ausschuss hast beim Testen. Und es war überhaupt die Chance, irgendeinen neuen Menschen in dieses Prozess einlernen zu lassen. Mhm. Ein anderes Beispiel, Auftragserfassung. Eine große Laborkette, die kriegen von Zahnärzten und Zahnchirurgen Proben oder Gebissabdrücke oder was auch immer. Das kommt per Bote da rein, das wird dann irgendwo hingelegt, da kommt ein Zettel und dann muss irgendein Zahntechniker feilen, schleifen, ich weiß nicht, was die so alles tun. Und das war auch nicht digitalisiert. Die hatten natürlich eine Auftragsplanung und also die standen nicht bei null. Aber die meisten Fehler, die sich hinten raus irgendwo ergaben, sind entstanden, weil bei der Auftragserfassung oder der Nicht-Auftragserfassung, also die Boten haben da einfach Zeug abgeladen und sind wieder gegangen. So, und dann ist dann Zettel durchs Haus geweht worden oder verloren gegangen oder vertauscht worden. Und das hat dann hinten raus richtig teure, leidige Fehler verursacht. Wir haben eine ganz kleine, also das ist softwaretechnisch jetzt wirklich nicht wild, eine Auftragserfassungs-App gebaut, die direkt in deren ERP-System reinspielt, wo die Boten aber mit einer feststehenden Kamera aus feststehenden Winkeln 3 Fotos machen. Das heißt, es ist schon mal nachvollziehbar, was ist da abgegeben worden. Und dann ist da ein Labeldrucker und dann wird ein Label auf das Blatt Papier gedruckt, geklebt und ein Label auf die Kiste und ein Label auf die Probe. Und damit war das QR-Code-Scan-mäßig immer überall nachvollziehbar. Und das hat hinten raus eine Wahnsinns-Produktivitätssteigerung gegeben. Nicht, weil der Auftragseingang so viel Zeit oder Geld gekostet hätte vorher, aber weil in dem Auftragseingang die Probleme im Prinzip initiiert wurden.
Und auch dann logisch verknüpfbar mit dem Sicherheitsdienst, ne? Also weil man dort ja auch sehr gestreamlined auf den Bedarf hin etwas entwickeln muss. Aber ich glaube, Tobi, da bietet sich die Überleitung an, oder?
Ja, da bietet sich absolut die Überleitung an. Wenn du sagst, ihr macht Standard-Softwareentwicklung, wo war die Innovation, die ihr euch habt fördern lassen?
Also wir sind, wenn ich jetzt über alle Unternehmen weg zusammenfasse, in 2 Forschungsprojekten Projektpartner. Mhm. Und im Falle von Seon haben wir die Forschungszulage schon fast. also das ist jetzt, liegt nur noch beim Finanzamt, ist ich rechne da jede Minute Schritt. Mit. Genau. So, Seon ist jetzt ja der Fall, wir haben ein Produkt, wir betreiben eine Plattform und diese Plattform ist deutlich innovativer als alles, was diese Branche sonst so sieht. So, da haben wir auch tatsächlich echt coole Features. Also da, wo wir die Forschungszulage beantragt und zumindest bis hierher auch schon bewilligt bekommen haben, das sind halt Dinge, wo wir Bleeding-Edge-Technologie einbringen, dass wir zum Beispiel das Ganze, also wir sammeln ja einen unglaublichen Datenschatz, den wir da zusammentragen. Mhm. So, da versuchen wir jetzt, oder tun wir, es funktioniert tatsächlich schon, einfach Predictive-Themen reinzubringen. Also, dass wir den Sicherheitsdiensten sagen können, basierend auf historischen Daten, basierend auf Stromausfall-Predictions, die kommen, basierend auf Wetter, basierend auf noch 2, 3 Sachen, schlagen wir vor, dass ihr eure Einsatzkräfte so und so positioniert, weil wir sagen, in der Region ist vermutlich mehr zu tun demnächst. Das funktioniert erstaunlich, erfreulich gut.
Cool.
Und sehr, sehr cool. Also da könnte ich jetzt noch eine Stunde weitere Dinge erzählen. Also da haben wir einfach, also wir haben das Produkt, wir sind die Plattform und wir versuchen einfach nach vorne zu gucken und uns zu fragen, wie können wir diese Branche mit noch mehr Innovation beglücken, um damit einfach noch mehr Kunden zu gewinnen.
Lass uns vielleicht mal nochmal von so einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, ihr seid gerade in zwei Projekten Projektpartner. Da haben wir ja, ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, noch nicht zusammengearbeitet. Das habt ihr ja alleine gemacht. Was für Förderprogramme waren das, wo ihr Projekte beantragt habt?
Ja, also in beiden Fällen sind wir zu diesen Projekten gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, würde ich sagen. In dem einen Fall hat mich ein gemeinsamer Freund von Christopher und mir angesprochen und gesagt, ich bin hier gerade dabei, ein Konsortium zusammenzustellen und ich habe noch einen Platz frei und ihr könntet passen, wollt ihr nicht mitmachen. Das ist ein Horizon 2030 Projekt.
Was Komplexes.
Genau. Das, ich weiß gar nicht, 29 Projektpartner aus, ich würde sagen, eigentlich jedes EU-Land ist dabei. Also vielleicht ein oder zwei nicht. Super spannendes Projekt. Wir sind da eine kleine Leuchte von vielen großen. Also da sind große, große Partner dabei und die machen hochspannende Dinge und wir dürfen auch mitspielen. Ich hätte mir nie im Leben zugetraut, so einen Antrag selbst zu schreiben. Ich hätte mir nie zugetraut, mich in so ein Konsortium einzuschmeicheln, wenn mir nicht jemand gesagt hätte, ihr könntet da reinpassen und einen Mehrwert bringen. Ich glaube, wir bringen diesen Mehrwert, aber also wie gesagt, das hätte ich mir nie im Leben zugetraut, hätte mich nicht jemand an die Hand genommen, der sich da sehr gut auskennt.
Okay, spannend. Und wann war das ungefähr, dass das Projekt losging, dass wir so zeitlich so ein bisschen einordnen können?
Also offizieller Projektstart war letztes Jahr im Juni. Also es läuft jetzt seit 1,5 Jahren. Wir haben gerade den ersten Midterm-Report abgegeben. Kickoff war ja letzten Juni, glaube ich.
Ja, ich glaube, es ist echt wie soll ich sagen, ihr seid ja doch sehr gut in der Lage, auch demonstrierbare Software, also die man auch für einen Demonstrator, für einen Prototypen oder so zeigen kann, wo eine Usability dabei ist, wo man das damit machen kann. Ne? Viele in diesen Projekten krankt sehr häufig daran, die Wissenschaft macht da ihre Ergebnisse, alles wunderbar, aber dass die Funktionsprinzipien dann zu zeigen oder so einen Demonstrator zu veranschaulichen, daran krankt es häufig. Jemand, der das integriert, jemand, der in der Lage ist, so eine Alarmsoftwarezentrale mit der Anbindung von aller möglichen Technik zu machen, der ist dann halt auch in so einem Projekt echt ein Schlüsselerfolgsfaktor, um das zu einem Erfolg zu führen, dass jeder sich was drunter vorstellen kann. Also das ist schon eine Position, wo ich merke, dass man denkt zu spät dran häufig, aber es ist super wertvoll, so einen Partner wie euch da einfach mit dabei zu haben. Auf jeden Fall.
Gerade so Integratoren sind das häufig.
Also ich kann ja einfach, wenn es euch interessiert, 3-4 Sätze sagen, was wir da tun.
Gerne. Oder sehr, sehr gerne.
Also, was wir tun und was das Projekt an sich macht. Also im weiteren Sinne geht es darum, die Lebensdauer von Leistungshalbleitern zu verlängern. Und zwar konkret für Ladeelektronik von Elektroautos. Das Problem ist, die Ladeelektronik funktioniert, solange wir Autos so laden, wie wir das jetzt tun. Sprich, ich lade das Auto auf, ich fahre damit, ich lade es wieder auf. Die Halbleiter haben eine Lebensdauer, ich habe die Zahlen nicht parat, ich sage jetzt lieber gar keine Zahlen, bevor ich was Falsches sage, aber also die halten lange genug für so ein Autoleben, um das, was eine Batterie kann, auch aufzuladen. Wenn wir jetzt anfangen, was ja im Sinne der Energiewende notwendig und richtig ist, die Autos, die in immer größerer Zahl da draußen rumstehen, als Puffer zu nutzen, um zum Beispiel die Nächte abzufedern, dann müssen diese Halbleiter viel mehr Strom, und zwar in beide Richtungen, schieben. Und damit werden die Halbleiter, die heute existieren, kaputt sein, bevor das Auto seine realistische Lebensdauer erreicht hat. So, das ist der Kernforschungsgegenstand. Wie kriegen wir es hin, diese Halbleiter um einen Faktor, ich weiß nicht, 20, 30, 40 langlebiger zu machen? Das hat das Folgeproblem, die die Zertifizierung und der Zulassungsprozess oder der Validierungsprozess, um diese, also um im Prinzip zu sagen, das ist auch so, der basiert auf Testmethoden, die jetzt Monate dauern. Wenn wir aber einen Faktor X haben, dann würde auch der Zulassungsprozess von diesen Halbleitern, dann sind wir auf einmal bei Jahren. Funktioniert einfach nicht. Das heißt, zum einen müssen wir die Halbleiter besser machen und zum anderen müssen wir einen Blick in die Halbleiter hinkriegen, um nachzuweisen, dass sie so lange halten, ohne abzuwarten, ob sie so lange halten. Und dazu werden dann noch, also das ist der zweite Teil, da sind Sensoren im Spiel, die mitentwickelt und erforscht werden. Also Quantensensoren vom Buzzword her. Ich habe zwar E-Technik mitstudiert, aber ich, also Quantensensoren, das kann ich nicht sauber bis zu Ende erklären. Ja. So, und da kommen
das
wir
ein bisschen schwarze Magie, alles das, was mit Quanten zu tun hat, so an der einen oder anderen Stelle gefühlt.
Ja. Genau. So, aber es geht jetzt im Prinzip genau darum zu sagen, wir verbessern die Halbleiter und wir verbessern auch diese Sensoren, um diesen Zulassungsprozess messbar, validierbar, sicher hinzukriegen, damit das am Ende wirklich funktioniert, weil das eine Kernkomponente ist, damit die Energiewende in der notwendigen Geschwindigkeit durchlaufen kann. Deswegen steckt die EU da auch massiv Forschungsgeld rein. Und wir bauen tatsächlich eine kleine Demonstrator-Plattform, mit der diese Daten dann am Ende dargestellt werden. Also da ist die Nähe zu Xeon dann zu finden. Und ich glaube, deswegen sind wir auch mit ins Spiel gekommen.
Das ergibt Sinn. Ich habe parallel mal ein bisschen geguckt. Es gibt ja online so eine Plattform für EU-Projekte, wo auf einem ganz high Level, also keine Angst, da steht nicht wirklich im Detail was drin. Das ist ein kurzer Abstract und die Liste an Partner. Da habe ich das Projekt mal gefunden. Trusted Lifetime in Operations for Circular Economy, Archimedes. Echt spannend. Ey, da sind wirklich super, super viele Länder mit dabei. Von Österreich, Deutschland, Griechenland, Frankreich, Lettland, Italien, Tschechien. Also noch ein paar, das ist krass. Nicht schlecht. Ich glaube, ich habe sogar euren gemeinsamen Freund gefunden in der Liste. Ja, das so EU-Projekte, die haben an vielen Stellen auch nochmal ein bisschen eine andere Dynamik als die Projekte, über die wir bisher in dem Podcast gesprochen haben. Vielleicht müssen wir dazu auch nochmal eine dedizierte Folge aufnehmen. Christopher, ich habe da bei uns intern den Manu im Kopf, der da vielleicht auch mal ein bisschen im Detail was dazu erzählen kann, wie sowas abläuft. Aber vielleicht so ein kleiner Spoiler, dass man einordnen kann, auch was, warum eine Firma wie Nils auf einmal mithalten kann mit großen Firmen hier, das kann man ja online einsehen, wie AVL oder Mercedes war hier mit dabei. Das gibt verschiedene Rollen in so einem riesengroßen Förderprojekt. Man hat häufig verschiedene wissenschaftliche Partner, Hochschulen, Forschungsinstitute oder. Da hat man verschiedene Technologiepartner, die wirklich die Technologie entwickeln. Das sind die Sensorhersteller, das sind die Leute, die Chips entwickeln oder die Halbleiter entwickeln und so weiter. Da hat man häufig Integratoren, das sind die das zusammenführen und in eine Leistung zusammenbieten, die dann ein Endanwender wiederum nutzen kann. Und ich vermute, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird ihr vor allem so in dieser Integratorenrolle jetzt, richtig?
Genau.
Nils, du hattest ja gesagt, ihr seid zu diesem EU-Projekt, deine Worte waren wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Könntest du kurz darauf eingehen, wie viel administrativer Overhead sowohl in der Beantragung als auch jetzt in der Abwicklung für dich dabei damit verbunden ist?
Also ich würde sagen, die Antwort ist nicht ganz einfach bis jetzt. Und also es ist ja mein erstes Projekt dieser Art und wir sind jetzt gerade etwas über ein Jahr im Rennen. Von daher habe ich das Ende auch noch nicht erlebt. Also möglicherweise wird meine Antwort in 2 Jahren anders ausfallen. Mhm. Die Antragsstellung an sich war für uns sehr schmerzfrei, aber weil wir es nicht maßgeblich selber gemacht haben. Also ich habe diesem gemeinsamen Bekannten Antworten gegeben auf Fragen und er hat dann die entsprechenden Dokumente mit bearbeitet. Plus der große ganze Antrag von dem Gesamtkonsortium. Ich bin der Meinung, da war auch noch ein eigener Dienstleister beteiligt, der für Geld, also wir haben ein Stück Geld dafür bezahlt, dass wir an diesem Antrag teilnehmen dürfen, weil da eine Firma professionell diesen Antrag ausgearbeitet hat. Das war für mich ehrlich gesagt ein Sechser im Lotto, dass dieser Antrag so durchgegangen ist. Also es war jetzt kein Investment, das uns an die Wand gestellt hätte. Es war aber auch mehr als 3,50 Mark. Aber ich habe mit so einer Annahmequote von 3% gerechnet, die mir irgendwer gesagt hat. Also ich habe gesagt, ja, also klingt total cool, wenn das klappt, haben wir ein großes Projekt, das über 3 Jahre sicher läuft. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, die ist nicht hoch. Von daher in der Antragstellung erstmal war das mit einem monetären Invest behaftet, aber vom Arbeitsaufwand für uns überschaubar. Seitdem müssen wir uns in dieser Doppelrolle, ich glaube, das ist bei diesen EU-Projekten immer so, es gibt einen Teil, den wir direkt mit der EU abrechnen, abmachen, organisieren, reporten. Und es gibt das deutsche Konsortium, wo wir noch, in dem Fall ist es der VDI, der da die Federführung hat. Also wir rechnen quartalsweise mit dem VDI ab und müssen auch gegenüber dem VDI reporten. Jetzt sind die
tatsächlich EU-Dokumente, ist das nicht immer so bei EU-Projekten. Also ihr seid ja in einem KDT Joint Undertaking drin. Das ist ein Förderprogramm, was ein Zusammenschluss ist zwischen der Europäischen Union und den einzelnen Mitgliedstaaten. Und dort ist es tatsächlich so, dass es ungefähr 50-50 aufgeteilt ist, wer was zahlt. Das ist allerdings kein klassisches Horizon Europe Förderprogramm. Die gibt's auch. Da kommt dann häufig das ganze Geld von der Europäischen Union oder von der Europäischen Union, Kommission, wie auch immer. Und auf der anderen Seite gibt's aber auch andere Förderrahmenprogramme auf europäischer Ebene. Die sind häufig im Kontext von Eureka. Also thematisch wäre das Pendant zu diesem KDT Joint Undertaking. Heißt übrigens inzwischen TRIPS Joint Undertaking. Das wäre XECS aus dem Eureka-Kontext. Und dort kommt das ganze Geld von den Mitgliedstaaten. Also das ist tatsächlich nicht immer so. Ihr habt euch ungefähr das Komplizierteste ausgesucht, was irgendwie funktioniert. Ja. Danach gibt es nur noch ein komplizierteres Level.
Ja.
Sechs im Lotto.
Ja, naja, aber wie gesagt, also uns wurde da massiv geholfen bei der Antragstellung und auch seitdem. Also wir haben da mehrere Leute, es gibt eine richtig gute Konsortialführung. Wenn ich da eine Frage hinschicke, habe ich innerhalb von 2 Stunden eine kompetente Antwort. Das ist echt gut gemanagt und echt gut geführt. Trotzdem, für mich ist das immer noch Neuland, weil halt wir sind jetzt ein Jahr im Rennen und wir sind noch an den Dokumenten. Also, dass wir jetzt wirklich große Entwicklungs-Innovationsschritte machen, das liegt noch vor uns, ist bei unseren Kundenprojekten anders. Da gibt es einen Kick-Off und dann wollen wir agil möglichst schnell validieren und Wert schaffen. Und das ist da anders. Aber ja, also ich lerne ganz viel. Es ist super spannend und vor allen Dingen bin ich mir sicher, dass dieses Projekt, wenn denn diese Chips so funktionieren, dass wir da einen echten Mehrwert, einen positiven Impact schaffen.
Ich glaube, der Hauptunterschied an der Stelle zu dem normalen, typischen Wirtschaftsprojekt, sage ich mal, ist der, dass hier ja auch noch ganz, ganz viele wissenschaftliche Partner dabei sind. Und es geht ja hier um ein, jetzt kommt der nächste Fachbegriff, der wieder die nächste Abkürzung ist, um ein RIA-Projekt. Das heißt, diese KDT Joint Undertakings werden dort nochmal aufgeteilt in Innovation Actions, in Research and Innovation Actions und in Coordination Support Actions. Und ihr seid im Kontext von so einer RIA, also Research and Innovation Action. Und da muss natürlich auch ein gewisser Teil von Research rein. Und idealerweise bei dem Projekt, ich vermute jetzt einfach mal, es geht 3 Jahre, das steht hier jetzt nicht mit dabei. Aber da ist es so, der steht in der Regel am Anfang. Und dann kommt so, jetzt müsste eigentlich irgendwann demnächst, wenn das vor einem Jahr losging, die Zeit kommen, wo tatsächlich auch mal wirklich signifikant was Neues entwickelt wird. Und kurz vor Schluss geht es dann in die Richtung, in die Breite tragen. Dissemination nennt man das dann im Fördermittelkontext an vielen Stellen. Daher ist das tatsächlich schon ganz normal.
Fürs Glossar. Ja. KDT, RIA, IA, CSA und so weiter. Und so weiter. Hervorragend. Tobi und ich wollten mal ein Battle machen, wer kennt mehr Fördermittelabkürzungen und gucken, wer als erster ansteht. Magst du noch kurz eingehen, Nils, auf das, weil du sagtest, ihr habt 2 Forschungsprojekte, in denen ihr aktiv seid.
Sehr gerne. Das andere ist ein Projekt, das sich hier maßgeblich in Hamburg abspielt. Das kommt aus dem EFRE-Fördertopf. Projektträger, falls das richtige Wort ist, ist die IFB Hamburg in dem Sinne. Da stecken noch 2 andere Behörden mit drin, die aber quasi versteckt sind hinter der IFB als maßgeblicher Träger. Das ist ein deutlich kleineres Konsortium. Unser Fördermittelanteil ist gar nicht so viel kleiner. Da geht es darum, der wissenschaftliche Partner ist das Universitätsklinikum Hamburg, speziell das Zentralinstitut für Arbeitsmedizin, und es sind noch drei Reedereien beteiligt. Und es geht darum, im Großen die mentale Gesundheit von Seeleuten zu verbessern. Das ist sowieso schon ein harter Job, und das ist durch die Pandemie nicht einfacher geworden, weil da halt teilweise Schiffe nicht in Häfen einlaufen durften und die noch viel länger auf See waren als sowieso schon. Und es ist halt auch ein stressiger Job, und die Weltlage ist, wie sie ist. Wir haben Piraterie und wir haben Extremwetterereignisse. Also es ist auf den Schiffen eh kein Zuckerschlecken gewesen, und es wird nicht besser. Und es gab schon ein Vorgängerprojekt, an dem wir nicht beteiligt waren. Da ging es im Prinzip darum, da wurde erforscht, welche Interventionsmaßnahmen gibt es. Also was kannst du als Seemann, Seefrau auf einem Schiff tun, um dir deine mentale Gesundheit ein bisschen besser zu erhalten. Wir sind jetzt das Folgeprojekt und sind wir genau beim Thema Daten. Also wir bauen einen Datensammler, wir bauen eine App. Wir versuchen, auf möglichst viele Schiffsdaten zuzugreifen, und wir versuchen dann ein Modell zu entwickeln, das nach einer Trainingsphase sagen kann, du lieber Seemann sowieso, die Wettervorhersage und der Kurs prognostizieren dir, dass die nächsten Tage ein bisschen härter werden. Du könntest überlegen, mach mal dies, mach mal das. Also am Ende sind die Interventionen keine Raketenwissenschaft, anderes Essen, Schlafen, Yoga, Sport, Bewegung, Meditieren. Aber die Frage, was hilft wann, da versuchen wir predictive anzugehen.
Ist das im Kontext von dem Digital Hub auch entstanden, das Projekt? Das klingt so ein bisschen.
Nee, erstaunlicherweise gar nicht.
Okay, interessant. Wer sich vielleicht fragt, da zwei Abkürzungen, die gefallen sind, die vielleicht auch interessant sind. EFRE steht, glaube ich, für Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, also sind EU-Fördermittel, die es auch unter dem Kürzel ESF, Europäischer Sozialfonds, also das sind die zwei Instrumente, EFRE und ESF. Da werden EU-Mittel dann in der Regel über die Bundesländer an Projekte ausgelobt. Das kann im Innovationsbereich sein, das kann aber auch im Bereich sozialer Innovationen beispielsweise sein. Und die IFB, die Investitionsförderbank, meine ich, genau. Hamburg ist dann sozusagen der Projektträger, ist ein vom Land Hamburg, also im Eigentum des Landes Hamburg, eine Bank, die auch Fördermittel vergibt, die auch Kreditfinanzierungen vergibt, die im Grunde die Wirtschaft unterstützen soll bei Wachstum, bei Investitionen und bei Innovation, und die ein sehr guter lokaler Partner ist, mit denen man wirklich gut zusammenarbeiten kann. Spannend. So geht Innovation seine Wege. Wenn du es jetzt insgesamt bewertest, Nils, also Forschungszulage, ein lokal, also föderales Bundeslandprogramm, ein EU-Programm, also du hast eigentlich die ganze, wir sagen immer diese drei Schritte, ne, föderal auf Bundeslandebene, Bundesebene, Forschungszulage beispielsweise und dann EU. Auf welchen Ebenen würdest du dich in die Zukunft weiterbewegen mit Fördermitteln, wenn überhaupt sozusagen?
Also, für den Moment würde ich sagen, haben wir für uns das Ende der Fahnenstange erreicht, weil es ja auch immer den Eigenanteil gibt, den man zum einen muss man nachweisen, dass man ihn darstellen kann, und dann muss man ihn ja auch tatsächlich auch erbringen. Mhm. Also auf Leinasers Seite werden wir kein drittes Forschungsprojekt noch daneben stellen können, bevor wir nicht nochmal wieder ein schönes Stück gewachsen sind. Mhm. Also mit der Größe, die wir haben, haben wir das erreicht, wo wir den Eigenanteil noch leisten können. Mehr traue ich uns nicht zu.
Hm. Vielleicht, um das zu erklären, zwei der Projekte, das EU-Projekt und das von Hamburg, das war bei den Lionizers und die Forschungszulage war bei Seon, richtig? Dass man genau. So ein bisschen einordnen kann.
Ja, okay. Genau. So, Vorteil ist natürlich, wir haben da planbare Umsätze. Ja, Umsatz ist ja das technisch falsche Wort, aber also planbaren, positiven Cashflow aus diesen beiden Projekten auf Jahre. Das ist eine Planungssicherheit, die bekomme ich in der Wirtschaft sonst nicht. Dafür habe ich den Eigenanteil und ich habe ein bisschen mehr Bürokratie, als ich das mit normalen, in Anführungszeichen, Kunden habe. Und die Zahlungsbedingungen sind natürlich auch anders, als wenn ich monatlich eine Rechnung stellen kann. Also wir haben bei der EU ist das eine jahresweise Zahlung, von dem deutschen Konsortium ist es eine quartalsweise Abrechnung und mit dem EFRE, mit der IFB ist das auch eine quartalsweise Abrechnung.
Jetzt muss ich vielleicht die Projektträger da draußen ein bisschen ärgern. Theoretisch ist nirgendwo festgeschrieben, dass man das nur quartalsweise abrufen darf. Man kann da auch mal anrufen und sagen, du, es wäre wichtig für uns, dass wir das häufiger abrufen. Das machen die nicht gern, weil es ist nicht mehr Arbeit. Aber wenn die Liquidität wirklich irgendwo mal eng werden sollte, ist das ein absolut gangbarer Weg, da mal zum Hörer zu greifen. Und was vielleicht auch wichtig ist, ich weiß noch nicht, ob du das schon erlebt hast, aber es gibt so diesen typischen Fördermittelwinter. Ich weiß nicht, haben wir da schon mal drüber gesprochen im Podcast, Christopher?
Nee, noch nicht, glaube ich nicht.
Soll ich den erklären oder willst du?
Ja, erklär mal kurz.
Normalerweise
Nils hat ja einen schon durch, ne? Also so.
Dann darfst du vielleicht einfach erklären, Nils.
Ja, der ist auf EU-Ebene vielleicht auch gar nicht so schlimm. Aber doch, der nationale Anteil, da habt ihr ihn. Also es ist einfach gesagt, ne? Man muss zum Jahresende einen Zwischennachweis machen, einen Jahresbericht schreiben. Und dann gibt's zum Jahresende eben keinen Mittelabruf typischerweise, der erfolgt im Quartal 4 irgendwo vorab, kann man noch was holen. Und dann wartet man in der Regel bis März, April, manchmal auch Mai, wenn es blöd läuft, auch bis Juni, bis man dann das nächste Mal Geld kriegt. Also da kann es dann auch mal sein, dass 6 Monate vorzufinanzieren sind. Das wird in der Regel auch bei Projektstart kommuniziert, dass man sich darauf einstellen kann. Aber jeder, der jetzt hier im Dienstleistungsbereich unterwegs ist und weiß, okay, er schreibt am Monatsende eine Rechnung und hat vielleicht 2 Monatsgehälter vorzufinanzieren, bevor Umsatz vom Kunden wieder am Konto landet, das sind 6 Monate dann schon ein anderer Schnack einfach. Ja, und dann ist es ja auch nicht in der gleichen Höhe wie Kundenumsatz, sondern es ist ein Zuschuss, der nur einen Teil der Kosten deckt. Also da kann es auch mal unangenehm werden mit der Liquidität und man braucht eine klare Finanzierungsstrategie, die man dem gegenüberstellt. Wo du ja auch gesagt hast, du siehst euch da jetzt an dem Punkt, wo mit den 2 Projekten ist fein, ist großartig, dass die da sind. Mehr würdest du jetzt im Moment nicht machen wollen, parallel dazu. Aber wenn die zu Ende gehen, also jetzt in 2 Jahren mit dem EU-Projekt beispielsweise, kommt ein Anschluss für dich in Frage? Würdest du das in Erwägung ziehen?
Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, also ich hatte ja irgendwann vorhin schon gesagt, wir sind jetzt die letzten 3 Jahre eher so auf einem Niveau stagniert, weil einfach, ja, wir bewegen uns von einer Krise in die nächste. Also ich habe es geschafft, Bestandskunden zu halten und genug neue Kunden zu finden, dass wir das Niveau halten. Das Wachstum, das wir die ersten Jahre hatten, habe ich nicht hingekriegt. So. Und zwischendurch war es auch schwer, Leute einzustellen. Jetzt gerade könnte ich Leute einstellen, aber Projekte finden ist schwieriger. Wenn wir in den nächsten 2 Jahren nochmal einen schönen Schub wachsen, ist da rechnerisch auch ein 3. Forschungsprojekt drin.
Ja.
Also ich würde das nicht ablehnen, aber auch das IFB-Projekt haben wir durch Bekannte gewonnen, weil da, also das ist ja ein kleines Konsortium, ein Forschungspartner, ein Entwicklungspartner, 2 Reedereien, wo wir auf den Schiffen ein bisschen rumspringen dürfen. Es war eigentlich ein anderer Entwicklungspartner im Gespräch, also den ersten Antragsentwurf hat jemand anders geschrieben. Die haben dann kalte Füße gekriegt.
Ja.
Dann hat das UKE, ich weiß überhaupt nicht, wie die auf uns gekommen sind, aber ich hatte eine Mail im Postfach und die haben gefragt, wir haben hier einen angefangenen Antrag, wollt ihr den Platz übernehmen? Also die haben auch mit anderen geredet und dann waren wir da offenbar der beste Partner oder der Einzige, der wollte. So, das heißt aber, also worauf ich hinaus will, wenn ich jetzt sage, ich angenommen, ich hätte nächstes Jahr noch 1 Million mehr Umsatz und ich könnte mir ein 3. Projekt leisten, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das suchen soll. Also möglicherweise findet es uns, aber wenn nicht, wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich es forcieren soll.
Ja, aber du kannst die Fühler ausstrecken. Also typischerweise, jetzt hast du EU-Projekt 29 Partner, Tobi hat ein paar Namen erwähnt. Da gibt es wahrscheinlich auch Projekttreffen und Möglichkeiten dazu, wo man die auch mal kennenlernt. Da bist du schon in so einem Ökosystem, wo dann auch Pässe zugespielt werden und sagt, ja, wir planen dies, wir planen jenes. Das Lade Technologieprojekt, Halbleiterprojekt ist eines, wo eine Anschlussförderung aus meiner Sicht durchaus wahrscheinlich ist. Ne? Wenn es jetzt ein RIA ist, heißt das ein relativ niedriger Reifegrad noch in der Technologie. Also man muss sowieso dann erstmal so auf Laborcharakter und dann Prototypen, Demonstration kommen. Und dann ist ein Anschluss, das noch stärker in die Anwendungen reinzukriegen, häufig ein typisches Szenario, wo man dann so ein Anschlussprojekt auch draus zimmert. Beziehungsweise wo die Partner, die du erwähnt hast, sowieso auch laufend in solchen, das heißt ja dann nicht mehr KDT, sondern jetzt heißt es gerade Chips, wer weiß, wie es in 2 Jahren heißt, aber diese Schemata, die sind durchlaufend und diese Akteure, die dort tätig sind, sind auch laufend in solchen Forschungsprojekten. Und wenn ihr so agiert, wie ich euch kenne, ja, dann werden die euch lieben am Ende dieses Projektes, weil dann rettet ihr denen den Hintern. Indem ihr was produziert, was dann auch vorzeigbar ist. Ja, und es gibt dann ja auch Projektreviews, wo man ein bisschen vortanzen muss, was hat man gemacht im Projekt. Da habt ihr große Chancen, zu den Stars zu werden, weil die Großen sich dann da echt schwer tun, manchmal sich zu bewegen und was Gescheites hinzustellen und dann funktioniert es nicht. Und oh. Aber der Projektleiter und der Koordinator braucht dann jemanden, der halt irgendwo was zaubert. Und das ist dann, das könnte eure Stunde sein. Da könnten Kunden rausgucken, da könnten Anschlussprojekte rausgucken. Also das seid ihr, glaube ich, in einer echt genialen Ausgangssituation, um da was hinzuzimmern. Ja.
Sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir ganz schön lang gesprochen über die EU-Projekte, die Landesprojekte. Willst du vielleicht noch ein bisschen erzählen? Wir haben ja gemeinsam die Forschungszulage beantragt. Wie hast du das wahrgenommen? Wie ist das prinzipiell abgelaufen?
Also das war super niederschwellig, total einfach. Also gerade auch, weil ich als allerersten Kontakt mit Forschungsmitteln halt dieses EU-Projekt hatte. Also Forschungszulage, es ist einfach. Es ist geradlinig, es ist hohe Annahmequote. Hm. Also werde ich für SEON auf jeden Fall, wir haben jetzt bis inklusive 23 beantragt, 21, 22, 23 ist in der Antragskette drin. Ja. Ich werde auf jeden Fall sehen, dass wir jetzt 24 fortfolgende auch beantragen. Ich habe das bei Lionizers auch überlegt. Es ist nur total schwer, da was Plausibles hinzustellen, weil wir ja primär für Kunden arbeiten und also Kundenprobleme lösen oder halt in Forschungsprojekten, wo wir schon eine Förderung haben. Mhm. So, wir haben immer mal hier und da Leerlaufzeiten und wir bauen auch eigene Dinge, um uns das Leben leichter zu machen. Bisher hatte ich noch kein reines Gewissen zu sagen, das hat jetzt genug Innovationscharakter, um darauf die Forschungszulage zu setzen. Ich versuche aber jeden Tag hier so ein bisschen das Bewusstsein zu schärfen und zu gucken, können wir nicht auch als kleiner Dienstleister, so da werden keine Hunderttausende rausfallen, aber so trotzdem, schauen wir mal, also habe ich auf dem Zettel, auch für Lionizers, für SEON ist das ein gesetztes. Mir fällt jetzt gerade ein, wir haben eine ZIM-Studie vor Jahren mal gemacht. Das war super easy peasy. Also das war Beantragstellung einfach, Umsetzung einfach, Abrechnung einfach. Mhm. Wir haben dann in der Studie leider rausgefunden, dass das nicht so erfolgsversprechend ist. Also wir haben den ZIM-Antrag dann nicht gestellt. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich habe zweimal zumindest erste Gespräche geführt, um Teil von so einem ZIM-Netzwerk oder wie das heißt, zu werden.
Ja.
Hat in beiden Fällen sich so ein bisschen fishy angefühlt, aber nicht wegen des ZIM-Netzwerks, sondern wegen der Beteiligten.
Ja.
Halte ich vom Konzept her für eine super spannende Sache.
Ja.
Würde ich auch auf jeden Fall das nächste Mal wieder anfangen mitzureden. Aber ich finde, wenn man sich da drauf committet, mit Leuten über Jahre mehrere Projekte zu starten, dann muss das irgendwie sich gut anfühlen.
Ja.
Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, bevor wir gleich zu den abschließenden 5 Fragen kommen. Du hast eben gesagt, die Forschungszulage ist super einfach. Und ich hoffe, ich schieße mir jetzt nicht ins Knie. Antworte aber gerne trotzdem bitte ehrlich. Auch die Bescheinigungsstelle für Forschungszulage schreibt jetzt neuerdings auf ihrer Webseite, der Antrag auf die Bescheinigung wurde bewusst einfach gestaltet, klar strukturiert, damit jedes Unternehmen die Bearbeitung auch ohne externe Hilfe eigenständig und mit geringem Zeit- und Kostenaufwand erledigen kann. Hast du das so einfach wahrgenommen? Oder würdest du sagen, okay, beim nächsten Mal machst du es wieder mit dem Berater? Oder sagst du, okay, es war gut, dass ich es vielleicht beim ersten Mal mit dem Berater gemacht habe und dann nicht mehr? Oder ärgerst du dich im Nachgang, dass du es mit dem Berater gemacht hast und es nicht direkt selbst probiert hast, nachdem du es ein, zwei Mal gesehen hast?
Das dürfte ich in eurem Podcast natürlich nicht sagen. Nein.
Das dürftest du absolut sagen.
Nein, also für den Erstantrag bin ich mir sicher, hätte ich 2, 3, 4 Fehler gemacht, weil es so einfach ist. Also es ist irgendwie total straightforward. Es sind aber dann, ich mache ja auch meine Steuererklärung nicht selber, weil es gut ist, jemanden zu haben, der sich damit wirklich auskennt. So sehe ich das mindestens mit diesem ersten Antrag der Forschungszulage auch. Ja. Also wir haben das jetzt genehmigt bekommen und das liegt mit Sicherheit zu einem maßgeblichen Anteil daran, dass ihr das begleitet habt. So, natürlich, der Input kam von uns und der Input muss immer vom Unternehmen kommen. Ihr schreibt uns ja nicht in den Antrag, was wir getan haben, aber ihr habt uns geholfen, das auf eine Weise zu formulieren, dass genau dieser Innovationscharakter herausgestellt wurde, dass die richtigen Häkchen gesetzt sind und die falschen Häkchen nicht gesetzt sind und so weiter. Also ich bin mir sicher, wir hätten das nicht mit dieser Wahrscheinlichkeit genehmigt bekommen, wenn ich mir das an einem Freitagabend alleine vorgenommen hätte. Das ist der zweite Grund. Also ich werde, sobald ich den Kopf frei habe und der erste Durchlauf durch ist, auch die nächste Runde nicht alleine machen, auch aus Zeitgründen. Es ist nicht meine Kernkompetenz. Ich kann irgendwie gut mit Kunden, ich kann Software, ich kann Probleme lösen. Ich bin nicht so gut darin, Anträge zu schreiben. Ihr macht das sehr gut. Von daher wäre ich ja blöd, wenn ich jetzt versuche, eure Kernkompetenz zu übernehmen, nur weil das Formular nicht 700 Seiten hat. Also so, von daher klarer Fall.
Also eine Sicht, die würde ich sagen, ist mehrheitsfähig, auch wenn da schon der Diskurs manchmal auch sagt, ja Mensch, es ist doch eigentlich bescheiden, dass Fördermittel so kompliziert sind, dass man einen Berater dazu braucht, um sie zu kriegen und dann Teil der Förderung wieder auf den Berater quasi rechnerisch zumindest verwenden muss, ist ja irgendwie absurd, ja. Aber du hast das Beispiel mit der Steuererklärung gebracht. Auch da ist es natürlich absurd, dass Steuersysteme so kompliziert sein müssen. Aber wir leben in diesem absurden System. Wenn wir nicht das komplett umschmeißen wollen, dann kann man hergehen und sagen, okay, so ist es halt einfach. Solange das so ist, navigiere ich durch diese Ökosysteme und Regeln bestmöglich zu meinem Vorteil. Und dann ist eine arbeitsteilige Gestaltung für die meisten der beste Weg. Ja, und dann die Leute mit einziehen, die halt die Erfahrung schon gesammelt haben und die Expertise einfach aus dem Effekt drauf haben.
Ich würde da sogar noch eine Facette zu nennen. Also ja, natürlich wäre das total cool, wenn ich alles selber machen könnte. So, wenn ich in meine To-Do-Liste gucke, ich habe noch Arbeit für Monate, die ich am liebsten diese Woche gerne fertig kriegen würde. Es ist ja immer die Frage, wie viel Aufwand ist das? Was ist ein wahrscheinlicher Return on Invest? Wenn das so niederschwellig ist, dass das eigentlich jeder kann, so dass es überhaupt nicht lukrativ ist, dass sich da eine Dienstleistung drumherum entwickelt, dann wird es vielleicht von den meisten Leuten gar nicht erst gemacht. Das ist ein Punkt, den ich mir vorstellen könnte. Und das andere, ich finde, das hat man super krass in diesen ersten Corona-Monaten gesehen, als diese Soforthilfen ausgelobt wurden. Seon ist in Schleswig-Holstein registriert, Lionizers ist in Hamburg registriert. Also ich habe das Verfahren für beide Unternehmen in zwei verschiedenen Bundesländern durch. Das hat jeweils irgendwie 3 Minuten gedauert. Ja. Wir haben aber auch in den Medien gesehen, dass da Leute 19-fach, 20-fach, 50-fach sich diese Zuschüsse erschlichen haben. Also ich finde, also am Ende, es sind Steuergelder.
Absolut. Und, das ist der Trade-off. Deshalb sind die Dinge teilweise so kompliziert, um den Betrug zu vermeiden. Einerseits, und ich fand aber das absolut valides Argument, finde ich. Das erste fand ich nochmal faszinierend, aber du, für mich hast du im Grunde gesagt, so gäbe es sozusagen, also für mich steckt da so ein bisschen drin, der Dienstleister macht dann auch erst darauf aufmerksam, was es für Möglichkeiten gibt sozusagen, und könnte man damit kein Geld verdienen, gäbe es keinen Dienstleister, der darauf aufmerksam machen würde, und dann wird es weniger genutzt, noch weniger, als es eh schon der Fall ist. Also eine interessante Argumentationskette.
Das ist ja mit unserem Kerngeschäft ganz genauso.
Ganz genau.
Also wir lösen im Prinzip Probleme. Also in den seltensten Fällen lerne ich irgendwo da draußen jemanden kennen und der oder die sagt, hey, cool, dass wir uns treffen. Ich habe hier gerade dieses Problem. In der Regel kenne ich Leute über Monate oder Jahre, bis die sich dann dran erinnern oder auf ein Problem stoßen und dann wissen, ich kenne da jemanden, der so individuelle Probleme löst. Oder momentan machen wir viel auch mit LinkedIn und Online-Lead-Generierung. Das ist leider Teil dieser Post-Pandemie-Zeit geworden. Das heißt, ich lerne jemanden kennen, online in einem halben Stunden Kennenlerngespräch, wo der Gegenüber sagt, okay, es ist grundsätzlich interessant genug, dass wir mal eine halbe Stunde gemeinsam investieren. Die haben aber nicht das konkrete Thema. Das heißt, ich muss dann im Prinzip so ein bisschen herausarbeiten und proben, wo könntet ihr denn Probleme haben, wo es einen positiven Return gäbe, wenn ihr uns erstmal Geld gebt, dass wir es digitalisieren und ihr damit hinterher mehr Geld verdient oder spart. Aber das ist ja, also so wie du gerade sagtest, Christopher, manchmal muss einen der Dienstleister darauf aufmerksam machen, dass man da ein total spannendes Potenzial hat. Das weiß ich ja nicht. Ich wache ja nicht morgens auf und mir kommt ins Gehirn, es gibt ja die Forschungszulage und ich könnte die mal beantragen.
Du brauchst sogar den, der dir das Problem aufzeigt, ne? Also das,
genau.
Das ist ja brutal schwierig. Jetzt, wenn ich mir überlege, ich programmiere selbst auch so ein bisschen nebenbei. Das ist so ein Hobby von mir. Und Montag ist bei uns im Workshop irgendwie rausgekommen, hey, das wäre total cool, wenn man ein kleines Skript hätte, was irgendwie verschiedene CSV-Dateien, wo Lohnjournale drinstehen, in einem gewissen Format zusammenführt zu einem. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das mal eben runterprogrammiert. Das war irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde, dann war das fertig. Das ist nichts Kompliziertes. Aber du musst ja von außen quasi irgendwie feststellen, zu sagen, hey, das wäre echt spannend, Tobi, wenn du diese Lohnjournale in einem gewissen Format zusammenführst. Dafür musst du ja unglaublich tief auch in meinem Geschäft drin sein und dich dort auskennen, dass du weißt, was genau diese Punkte sind. Das stelle ich mir sehr, sehr herausfordernd vor.
Ja. Mir wurde mal gesagt, Vertrieb für Individualsoftware ist das Schwerste, was man sich vornehmen kann.
Ja, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen.
Ja. Sehr tiefes Verständnis.
Weißt du, aber das nicht, warum ich das gemacht habe.
Okay. Da sprechen wir dann im Nachgang nochmal kurz drüber. Aber vielleicht ist das eine gute Überleitung. Wir haben noch diese fünf Fragen, die wir angekündigt haben. Und die erste, wenn ich die stellen darf, Tobi, wenn das für dich okay ist, wenn ich die mal übernehme, ich glaube, sie war sonst bei dir. Nils, was war für dich der prägendste Moment in der Karriere bis jetzt?
Also, das ist nicht abgesprochen, aber es ist tatsächlich mein Berufseinstieg damals gewesen in dem Team bei Ascon Altran. Wir waren ein ganz kleines Team, 5, 6 Leute. Und wir haben ganze Steuergeräte entwickelt. Also wir haben Luftfahrt zugelassene fliegende Geräte gebaut, die von Airbus zugelassen und eingebaut werden. Und es ist heute, 20 Jahre später, immer noch ein Highlight, wenn ich im A380 fliege und da hochgucke und sage, diesen Sternenhimmel habe ich mitentwickelt. Zum einen inhaltlich hochspannende Dinge und das war mein Berufseinstieg. Also ich kam von der FH und durfte direkt an solchen Sachen mitarbeiten. Und wir waren ein ganz kleines, cross-funktionales Team, Hardware-Entwickler, Software-Entwickler, Mechanik. Und wir haben das geschafft, mit einer Handvoll Leuten solche Projekte umzusetzen und durch die Zulassung zu begleiten. Also ich habe im EMV-Labor gestanden und wir haben da Zulassungstests gemacht. Und also es gab dann, das war vor der Finanzkrise, durch die Finanzkrise und Umstrukturierung ist das Team dann aufgelöst worden. Aber diese ersten 2,5, 3 Jahre habe ich im Prinzip ein Arbeitsleben erlebt, das ich seitdem versuche nachzubauen. Also das, was wir hier bei Lionizers gebaut haben, steht immer so ein bisschen unter dem Licht, dass ich sage, diese Kultur, die wir damals hatten, also das, was da gut war, das möchte ich hier auch gut haben.
Ja, das war schon cool. War
eine gute Zeit. Sehr, sehr spannend. Das ist ja schon fast nostalgisch. Ich bin mal gespannt, ob die nächste Frage auch in diese Richtung geht. Wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre das und warum?
Das ist eine gute Frage. Darauf habe ich spontan keine Antwort.
Das ist gar kein Problem. Dann machen wir vielleicht einfach weiter mit der nächsten Frage. Welches Buch hat dich zuletzt irgendwie beeindruckt oder geprägt oder wo? Du hast irgendwie eine Info rausgezogen und warum oder was war das für eine Info oder für eine Erkenntnis, die du da rausgezogen hast?
Also ich laufe in meinem Bekanntenkreis unter dem Titel Recommendation Machine. Also wenn du mich nach Büchern fragst, kann ich auch pausenlos erzählen. Das letzte, also ganz konkret auf diese Frage, tatsächlich das, das ich jetzt gerade lese, das nennt sich Feel Good Productivity.
Mhm. Ali Abdallah? Nee.
Ja, doch, genau.
Geil. Cooler Typ, super YouTuber, sehr empfehlenswert. Und ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe wahrscheinlich den ganzen Content über seinen YouTube-Kanal konsumiert.
Ja, möglich. ich weiß nicht, wer sich hier unter den Zuhörenden irgendwie mit Produktivität beschäftigt hat. Wenn man dieses Buch liest, dann steht da, blöd gesagt, nichts Neues drin. Also es ist nicht so, dass er einem versucht, neue Produktivitätstipps zu verkaufen. Das ist alles schon da gewesen. Aber es ist auf eine so faszinierende neue Weise zusammengestellt, dass es auf einmal alles Sinn ergibt. Also dieses ganze Thema, ich prokrastiniere oder ich komme nicht voran, das baut er zum Beispiel auf nach, du musst das Warum kennen und dann musst du das Wann klar haben und dann musst du dir das Was überlegen und die Art, wie man sich Ziele überlegt. Also wenn ich diese Buzzwords jetzt sage, dann fühlt sich das irgendwie fade an, weil das alles nichts, also die Frage nach dem Warum, Start with Why und so weiter, das ist alles schon lange da gewesen. Aber dieses Buch hat mir nochmal auf ganz neue Weise die Augen geöffnet für Themen, mit denen ich mich seit 20 Jahren nerdmäßig auseinandersetze.
Nice. Oh, das freut mich. Also, weil ich mag den Typen auch als YouTuber sehr. Das hat eine sehr charmante Art. Und auch seinen Weg da die letzten 5 Jahre zu begleiten vom in England praktizierenden Assistenzarzt hin zum Vollzeit-YouTuber mit 5 Millionen Followern, glaube ich. Also ist schon eine Nummer.
5,85. Ich habe gerade mal wieder geguckt.
Ja, ist nicht ganz klein. Cool. Ich darf die vorletzte Frage stellen. Nils, was ist dein wichtigster Tipp für jemanden, der in deinem Bereich anfangen möchte?
Also, ich würde sagen, verkaufen lernen. Keine Angst vor Verkaufen haben. Das ist was, da habe ich mich Jahre gegen gesperrt. Ich habe mein erstes Unternehmen, das vor Lionizers war, über das ich nicht rede. Ich habe es gegründet mit der Ansage, ich bin der Softwareentwickler, ich suche mir jemanden, der Business und Verkaufen kann. Das ist total gefloppt. Und auch dann die Lionizers Gründung und jetzt auch die Seon Gründung. Ich habe auf die harte Tour gelernt, wenn ich keine Kunden finde, dann hat das alles keinen Zweck. Dann ist das irgendwie Selbstbeweihräucherung und viel Good Management, aber kein Unternehmertum. Und wenn ich als Unternehmer erfolgreich sein will, dann muss ich verkaufen können. Und das ist eben nicht dieses schleimige Autoverkäufer-Dasein, sondern das ist eine notwendige Fähigkeit und es ist ein Dienst am Kunden. Ich helfe unseren Kunden oder unseren angehenden Kunden dabei herauszufinden, ob es Probleme in deren Unternehmen gibt, bei denen wir optimieren können. Und wenn es optimiert ist, verdienen sie damit hinterher mehr Geld oder haben Kosten eingespart. Das heißt, ich versuche nicht irgendwelches Schlangenöl zu verkaufen, sondern wir lösen echte Probleme und wir können dabei echte Probleme, also wir können echte Probleme finden und benennen und dann lösen. Das passiert aber nicht von alleine. Also nur weil ich morgens aufwache und beschließe, ich bin jetzt Unternehmer, stehen nicht mittags 3 Kunden vor meiner Tür. Das ist mein Job, dafür zu sorgen, dass das passiert. Ja, und absolut. Ich habe es ja gesagt, ich habe technische Informatik studiert und E-Technik und ich bin eigentlich eher so der Nerd und ich bin eigentlich auch eher introvertiert. Zumindest wurde mir das lange eingeredet. Also es ist mir nicht in den Schoß gefallen, dass ich da draußen rumlaufe und Softwareprojekte versuche zu finden und zu verkaufen. Aber wenn das nicht die wichtigste, erste und letzte Aufgabe des Unternehmers, der Unternehmerin ist, dann wird da auch kein stabiles Unternehmen draus werden.
Und wo lernt man das? Ist das ein einfach mal machen, rausgehen und mit Leuten sprechen? Oder wie würdest du sagen, dass man das am besten lernt?
Ja, das versuche ich auch noch rauszufinden.
Aber machen ist also, sicher nicht der schlechteste Ansatz, würde ich wahrscheinlich sagen. Und ich durfte dich ja erleben auf diesem Weg über viele Jahre hinweg. Ich finde, die Art und Weise, wie du dich dieser Herausforderung auch nach wie vor stellst und das angehst und Netzwerke aufbaust und kommunizierst und du beschreibst ja Vertrieb, Verkauf als Teil der Wertschöpfung, was gerade bei Individualsoftware ja super, super immanent wichtig ist, weil es gibt das fertige Produkt ja nicht. Hammer, also ja, sehr, sehr schön, unerwartet, aber ein sehr, sehr valider Punkt, glaube ich. Tobi, letzte Frage.
Jawohl. Jetzt ist also, du machst ja ziemlich viel. Also ich habe gehört, du rettest Leben, du kehrst den Klimawandel um, du verkaufst, du hast mehrere Unternehmen, wo du Geschäftsführer bist. Das sind zwar alles irgendwo Sachen, die einem Kraft geben, aber man braucht auch zwischendurch mal ein bisschen Ruhe. Und wie machst du es dann, dass du nach so einem langen Arbeitstag in die Entspannung kommst?
Ja, das ist relativ einfach. Ich habe das Unternehmen, das eine erste Unternehmen mit meiner Frau zusammen gegründet. Wir sind seit 15 Jahren verheiratet, seit 20 Jahren zusammen. Wir haben zwei Kinder, wir haben zwei Katzen. Abseits von all diesem Wahnsinn im Büro haben wir ein sehr geregeltes Familienleben. Ich stehe morgens auf und versuche erstmal ein bisschen Sport zu machen, bevor die Kinder wach werden. Aber also der Tag beginnt dann mit Kinder anziehen und schulfertig kriegen. Der Tag endet auch damit, dass wir dann möglichst alle gemeinsam Abendbrot essen, dann ist Bettzeit, dann lese ich eine Geschichte vor. Also das ist einfach Teil des Tages, dass wir irgendwo einen gemeinsamen Tagesabschluss haben. Und also es vergehen immer noch Abende, an denen wir danach dann nochmal 2 Stunden Probleme lösen, zu denen wir im Büro nicht gekommen sind. Aber ich habe es schon gesagt, ich kenne viele Bücher, ich habe viele Bücher gelesen, also ich lese sehr gerne und sehr viel. Sport hilft und also zwei Katzen helfen auch.
Sehr, sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank dir. Es war eine geniale Folge. Es hat mir Spaß gemacht mit dir. Daher bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du bei uns warst und bis bald. Jetzt geht's gleich noch weiter mit dem Förderprogramm der Folge.
Auch von mir vielen Dank, Nils. Dankeschön.
Ja, vielen Dank euch. Sehr, sehr, sehr schön dabei gewesen zu sein.
Und damit zum Förderprogramm der Woche, beziehungsweise zum Abschluss der heutigen Folge werfen wir noch einen Blick auf sogar gleich 2 spannende Förderprogramme für Innovatoren und Erfinder. Den SMI Fund der EU, IPO und Vipano des deutschen Wirtschaftsministeriums. Der SMI Fund richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen in der gesamten EU und unterstützt den Schutz geistigen Eigentums. Ob Marken, Designs, Patente oder Pflanzensorten, hier könnt ihr bis zu 75% der Anmeldekosten erstattet bekommen. Besonders attraktiv, für IP-Scans winken sogar bis zu 90% Förderung. Insgesamt könnt ihr beim SMI-Fund bis zu 7.350 Euro pro Unternehmen erhalten, wenn ihr alle Komponenten des Programms nutzt. Das umfasst Zuschüsse für IP-Scans, Marken- und Designanmeldungen, Patente und sogar Sortenschutzrechte. Vipano hingegen ist das Go-To-Programm für deutsche Unternehmen, die speziell Patente anmelden möchten. Hier werden bis zu 50% der Kosten übernommen, maximal 16.000 Euro. Ein echter Pluspunkt, Vipano bietet zusätzliche Dienstleistungen wie Strategieberatung und Wirtschaftlichkeitstests. Wann solltet ihr welches Programm wählen? Ganz einfach. Für EU-weiten Schutz verschiedener IP-Rechte ist der SMI-Fund eure erste Wahl. Konzentriert ihr euch als deutsches Unternehmen auf Patente und wünscht umfassende Unterstützung bei der Patentstrategie, dann ist Vipano der richtige Weg. Und damit verabschiede ich mich für heute. Danke euch fürs Zuhören und denkt dran, mit der richtigen Förderung kann eure nächste große Idee viel schneller Realität werden, vielleicht sogar schneller als ihr denkt. Danke. Vielen herzlichen Dank, dass du den Innovation Booster Podcast von Consider Funding angehört hast. Wir hoffen, dass du wertvolle Einblicke und praktische Tipps mitnehmen konntest. Abonniere unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen und freue dich darauf, dass wir dir die nervige Arbeit an Fördermittelanträgen abnehmen für ein besseres Morgen. Bis zur nächsten Folge.